Guten Morgen miteinander. Es ist ein besonderes Zusammenkommen heute, nachdem wir jetzt zwei Wochen nicht zusammengekommen sind. Seid ganz, ganz herzlich willkommen und geniessen wir doch das Zusammensein, auch wenn wir ein bisschen weiter auseinandersitzen. Ja, es ist ein bisschen eine besondere Situation, ein bisschen eine besondere Lage und ja, darum haben wir auch gewisse Massnahmen getroffen. Ich habe wirklich darum gerungen, ein bisschen Wort euch weiterzugeben. Es liegt ein bisschen auf den Stuhl verteilt. Ich bin auf einen Vers gestossen, also nicht auf einen Bibelvers, sondern auf eine Aussage, die Corrie ten Boom gemacht hat, in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Und sie schreibt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Das tut so ein bisschen beides umfassen. Einerseits der Mut, den wir haben sollen, weiter im Alltag präsent sein, jedes an seinem Platz. Auf der anderen Seite tut es uns auch abholen, wo wir Angst haben, ob wir es jetzt spüren, mehr spüren, weniger spüren. Es holt uns genau dort ab, wo, ja, wo unsere Gefühle auch daheim sind. Und da ist Corrie ten Boom in guter Gesellschaft mit dem Psalmist David, der sehr offen über seine Ängste, über seine Verzweiflung geredet hat. Durch die Corona-Krise, die wir in der Arztpraxis sehr nah erleben, merke ich, wie die Reaktionen auf das von überängstlich zu «Ah, das ist doch alles nur Humbug und Mediengestürm», habe ich eigentlich die ganze Palette. Und unsere Aufgabe ist dann oft, die Leute dort abzuholen, wo sie sind, und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, damit sie vielleicht in einen vernünftigen Mittelweg hineinkommen, wo eine gewisse Besonnenheit, gewisse Vorsicht mit allen Massnahmen, die nötig sind, aber auch weg vom sich darüber lächerlich zu machen, auch weg von einer übertriebenen Angst. Ja, mittlerweile hat er es alle ungefähr mitbekommen. Daniel hat eine grosse Telefonaktion noch gemacht, um erklären, warum wir zwei Gottesdienste rausgelassen haben. Am 28. Februar sind die Massnahmen, die der Kanton entschieden hat, für die Veranstalter sehr streng gewesen. Erstens hat niemand international an einem Anlass als Teilnehmer und Redner da sein. Das war ganz klar, dass der Christoph Hauser nicht in die Schweiz kommen konnte und nicht den Gottesdienst halten konnte. Und wir waren am 28. Februar damit konfrontiert. Der Daniel war in Deutschland und wir haben dann als Bezirksrat, zum Glück gibt es digitale Medien, entschieden, dass man den Gottesdienst rauslässt. Daniel ist extra früher heimgekommen, um auch die Mitteilungen kurzum auch zu übernehmen, bevor er wieder in Schwarzwald ist. Wir haben entschieden, zwei Gottesdienste rauszulassen, weil auch die Massnahmen, die der Kanton entschieden hat, für Kleinveranstaltungen wir in unserer kleinen Besetzung vom Bezirksrat einfach nicht in der Lage waren, umzusetzen, kurzfristig. Das ist unser Entscheid gewesen. Und zu dem stehen wir. Wir haben am Dienstag ein mit dem Bezirksrat wieder zusammen beraten, haben aus verschiedensten Gruppen Teams von unserer Gemeinde Leute dazu eingeladen. Danke für alle, die da waren, zum Beraten, wie es weitergehen soll. Und haben uns entschieden, möglichst das Programm jetzt weiter zu führen. Das haben wir auch gemacht und darum sind wir heute auch miteinander zusammen. Wie lange dass wir das können, kann ich nicht versprechen. Die Massnahmen werden irgendwie strenger. Wir haben heute Morgen vom Christoph Hauser ein Mail bekommen, dass sie sogar nicht mehr in den Häusern zusammenkommen dürfen. Und sie mit Skype und Telefon einander Ermutigungen und Lieder zusingen und miteinander beten. Also geniessen wir den heutigen Tag. Wir wissen nicht, wie es in einer Woche, in zwei Wochen aussieht. Aber normal tun wir jetzt wirklich alles aufgleisen. In diesem Sinn liegt auch die Einladung für die Bezirksversammlung auf, wo ich euch bitte, mitzunehmen. Wir werden sie dann auch verschicken, dass fristgerecht die Bezirksversammlung einberufen ist. Ob sie dann stattfindet, kann ich wirklich in diesem Sinn noch nicht sagen, aber geplant ist sie. Wir machen eigentlich alles für den Schutz von den älteren Personen. Weil das ist medizinisch einfach ganz klar, ab 60, 65 ist das Risiko, wenn man infiziert ist, wirklich schwere Lungenkomplikationen zu bekommen, ist einfach da. Das ist unbestritten von China über Italien, über Frankreich. Das ist so. Und für die, die gerne wissen möchten, genau, warum das so ist. Ich bin da nach dem Gottesdienst, kommt auf mich zu, fragt mich, warum das medizinisch genau so ist. Und ich versuche, es kurz zu erklären. Und darum ist es für uns ein bisschen schwierig, die Gottesdienste gleich aufrechtzuerhalten, weil wir es sollten, auch vom BAG aus eigentlich alle Ü 60, 65 Leute ihnen sagen, kommt nicht. Das ist die Auflage vom BAG. Wir haben uns aber entschieden, das einer gewissen Eigenverantwortung den Mitgliedern zu überlassen, ob sie kommen oder nicht. Und es gibt Leute, die sich entschieden haben, nicht zu kommen, und es hat Leute, die sich entschieden haben, zu kommen. Für die, die da sind, tun wir es möglichst so machen, dass die Gefahr vor einer Infektion möglichst klein ist, indem wir die Stühle auseinandernehmen, die Sitzreihe auseinandernehmen, uns einander nicht die Hand geben, dass wir die Jüngeren ein bisschen von den Älteren trennen, dass die Kinder, wenn kein Sonntagsschulprogramm ist, sind heute aus Rücksicht zu euch Älteren daheim geblieben. Wenn die Sonntagsschule stattfindet, werden die Kinder sofort von Anfang an in den Sonntagsschulraum gehen und dort Sonntagsschule haben bis am Schluss. Also, dass es möglichst wenig Berührung gibt zwischen Kind und älteren Leuten. Und wir sind heute nicht da, um zusammen die Massnahmen zu diskutieren vom Bund. Es ist einfach so. Und ihr könnt gerne mit mir nachher diskutieren. Ich tue gerne diskutieren. Aber für meine Mitteilungen ist es einfach so. Wir haben 3 Orte, wo man sich super die Hände waschen und mit Papier die Hände trocknen. Das ist im Putzraum, hat er Edi alles frisch eingerichtet, weil wir das WC hier oben behalten wollen als WC. Dann ist in der Sakristei die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen und unten im WC für das Jojo. Aber das Jojo wird jetzt ausgesetzt, genau wie die Schulen. Also die Schulen sind geschlossen und das Jojo in dem Sinn auch. Wir werden nach jedem grösseren Anlass, sei das Teenie-Club, der weiterhin stattfindet, Gottesdienste, solange wir sie führen können, oder andere Anlässe, die jetzt aber zum grössten Teil abgesagt sind, wird man punktuell einfach reinigen mit Hauptschwerpunkt Tischflächen, die Holzstücke zwischen den Stühlen, die WC, die sanitären Anlagen und die Küche. Alle Kochereien und Kaffee werden ausfallen. Also auch das Kaffee nächste Woche. Es ist die Maschine zum Glück da. An der können wir uns bedienen und gleich noch zusammen stehen. Mit ein bisschen Abstand, um noch ein bisschen zusammen schwätzen nach dem Gottesdienst. Wir werden ganz besonders Schwerpunkt legen auf die Reinigung der Türklinken. Und wir haben ein Desinfiziermittel aus der Praxis, wo wir am Schluss, wenn alle gegangen sind, ist das der letzte Akt, dass wir die Türklinken reinigen, dass, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, die Türklinken auch sauber sind. Es ist klar, dass im Grossen ein bisschen das allgemeine Leben ein bisschen langgelegt wird. Und das führt dazu, gerade die älteren Leute, die alleinstehenden Leute, werden mehr allein sein. Und das ist ein Aufruf, ein bisschen an die Gemeinde. Wir haben alle Handys oder die meisten, die wir einander ermutigen, auch persönlich. Ich denke, das passiert schon, Die Jüngeren schauen zu ihren älteren Familienmitgliedern. Sie sind im Kontakt, sie schauen zueinander. Aber wir haben ja in der Gemeinde Leute, die ein bisschen einsamer unterwegs sind. Das sind auch die, die vielleicht nicht am lautesten etwas sagen. Schauen wir zueinander. Es gibt Briefe, die Post funktioniert noch. Es ist auch schön, mal einen Ermutigungsbrief zu bekommen. Und das wird vor allem auch wichtig sein, wenn wir wirklich müssen Gottesdienste schliessen müssen, was ich beim heutigen Stand nicht ausschliessen. Das Hauptwerk tut etwa zweimal in der Woche das EGW Hauptwerk uns informieren, die einzelnen Bezirke, wie sie die Empfehlungen rausgeben. Und im Moment ist die Empfehlung, keine Gottesdienste durchzuführen. Weil unsere Gemeinde klein ist, haben wir uns jetzt erlaubt, das zu machen, weil wir wenig Leute sind. Und es ändert sich relativ häufig. Ich habe sehr ein sehr grosses Gebetsanliegen. Wir haben sehr viele Leute, die mit anderen Menschen zu tun haben. Sei es in der Pflege, sei es im Kinderheim, sei es in der Spitex, sei es auch die Ärzte unter uns, betet für die Leute. Das bitte ich euch einfach. Es braucht eine riesen Portion Kraft, eine riesen Portion Nerven und eventuell auch zusätzliche Arbeitszeiten. Dir geht es genau gleich, ihr Physio. Genau. Also wir sind sehr viele Leute in den Gesundheitsberufen. Praktisch alle, die bei uns noch arbeiten, arbeiten im Gesundheitswesen. Und ich möchte einfach bei euch älteren Leuten Zahlungen geben, betet für die. Ich denke, heute sind auch ganz viel dran. Ja, heute, am Freitag hat mir eine Patientin gesagt, die nicht mehr arbeiten kann jetzt, aus verschiedensten Gründen. Sie ist zwar nicht krank, aber sie kann trotzdem jetzt nicht arbeiten. Sie hat mir gesagt, weisst, ich freue mich auf diese Zeit. Jetzt habe ich endlich Zeit, am Morgen eine Stunde zu beten. Und das hat mich gedacht, sie versucht, aus der Situation doch etwas Gutes zu gewinnen. Dann habe ich noch etwas in eigener Sache. Salome und ich arbeiten ja in der Arztpraxis in Flamatt. Das ist im Kanton Freiburg. Und im Kanton Freiburg ist es so, dass wir rekrutiert worden sind, alle Ärzte, für Überzeiten, Wochenende und Ferien. Also, ich bin abrufbereit, wir sind beide abrufbereit für grössere Einsätze. Das hat mich dazu bewogen, am Freitagabend im Bezirksrat den Antrag zu stellen, mein Präsidium ad interim abzugeben. Und der Philipp Künzler hat zugesagt, das Präsidium ad interim zu übernehmen bis Ende Mai. Ab Juni, wenn die Lage es erlaubt, werde ich das Präsidium wieder übernehmen. Aber es ist für mich nicht möglich, die Sorgen von zwei ganz grossen Anliegen zu tragen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und darum wird es der Philipp übernehmen. Und ich möchte dich bitten, vorzukommen und dich, Daniela, dass wir beten für dich. Und Madeleine, komm doch auch vorne. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in dieser besonderen Lage jetzt einfach bei uns bist und auch im Bezirksrat bist. Ich bitte dich, dass du der Philipp ganz besonders ausrüstest, wenn er jetzt das Präsidium übernimmt bis Ende Mai. Ich will ihn segnen mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Weisheit, mit der ganzen Entschlusskraft, die von dir herkommt. Ja, es kommt mir vor wie der Joshua, der jetzt einfach weitergeht mit dem Volk. Und so möchte ich dich wirklich in diesem Sinn segnen. Und dir, Jesus Christus, danken, dass du uns und der Gemeinde vorangehst. Ich lobe und preise dich. Amen. Und somit bist du eingesetzt für das.
Genau. Merci.
Merci. Und ich möchte euch bitten, liebe Gemeindemitglieder, ich weiss, dass ihr nicht immer mit allem einverstanden seid, auch mit den Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben. Wir haben Entscheidungen getroffen, müssen treffen als Veranstalter und tut uns das nicht am Glauben aufhängen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht glauben würden, dass Jesus Christus stärker ist als der Virus. Aber wir sind besonnen und realistisch genug zu wissen, dass die Sonne über gut und schlecht aufgeht, über gläubig und nicht gläubig und der Regen auch und Krankheiten auch. Also tut uns bitte daran nicht aufhängen. Und es ist manchmal schwierig zu merken, dass Leute im Hintergrund nicht einverstanden sind und uns das nicht persönlich mitteilen. Und da möchte ich euch bitten, kommt zu mir, kommt zum Bezirksrat, wenn ihr mit dem Mühe habt, wo wir entschieden haben oder entscheiden. Aber bitte, tut jetzt der FIPU wirklich unterstützen in dieser Zeit. Und wenn ihr Probleme habt mit dem, was wir im Moment entscheiden, kommt zu mir. Für das bin ich zuständig. Ich bin bis zum Freitag für alle Entscheiden verantwortlich. Das möchte ich euch ans Herz legen. Weil wir müssen jetzt zusammenstehen, auch wenn wir örtlich auseinanderdriften, so müssen wir im Herz in Jesus Christus verbunden sein. Und das, was uns vereint, ist Jesus Christus. Nicht die Massnahmen, die man so oder so fällen kann. Das ist genau das Gleiche für den Bundesrat. Er fällt Entscheiden. Wir werden sehen später, ist es richtig oder falsch gewesen. Aber im Moment ist unsere Aufgabe, auch den Bundesrat zu stützen. Was heisst es in der Bibel? Wir sollen für unsere Obrigkeit beten. Und auch das möchte ich euch ans Herz legen. Und mit dem möchte ich schliessen und euch Mut machen, jetzt in Lobpreis einzustimmen. Merci vielmals der Lobpreisgruppe und danke, dass ihr uns reinnehmt in die Freude, die über Kummer und Angst steht. Merci vielmals.
Auch ich freue mich ganz besonders, wieder zu Hause zu sein. Ich habe euch also ein bisschen vermisst. Ich frage nicht, ob es umgekehrt war, aber ich habe euch ein bisschen vermisst. Schön, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Es lehrt mich, es lehrt uns, dass vieles, was uns selbstverständlich erscheint, es nicht ist. Vielleicht zwei, drei Sätze noch, bevor ich einsteige. Ich predige übrigens, ich tue nicht über Corona predigen. Gott sei Dank habe ich einen anderen Auftrag. Ich mache immer Schritte im Alltag oder immer 95% vom Jahr. Die dürft ihr mitnehmen. Nehmt sie auch mit für die Leute, die jetzt nicht da sind. Aber es übersteigt meine Möglichkeit, eine Präsenzliste zu machen und denen zu schicken, die nicht da sind. Also nehmt es mit. Ich werde auch einige Exemplare jeweils auflegen, die ihr unter der Woche holen könnt. Wenn es jemand ganz regelmäßig will, quasi ein Tourauftrag, dann dürft ihr mir sagen, der ist für mich ringer. Aber wenn ich jede Woche muss überlegen, wer braucht es nicht, wer hat es schon dreimal, das überfordert mich. Also schaut zueinander, bringt es einander oder auf dem Postweg. Und sonst, wenn ihr froh sind für eine Hilfe, dann dürft ihr es sagen. Übrigens auch, wenn ihr froh sind um Hilfe, wenn etwas einfach nicht mehr geht im Alltag. Zum Einkaufen für etwas anderes, wenn ihr in Not sind, läutet an. Solange es möglich ist, wie es möglich ist, wenn wir das machen. Wenn es nicht geht, dann sagen wir es auch. Aber meldet euch, sagt es einander und helft einander. Was machst du, wenn dich der Hunger packt? Iss einen Riegel, okay. Iss einen Snickers, wenn dich der Hunger packt. So lautete der Werbeslogan vor einigen Jahren und Google sei Dank habe ich herausgefunden, dass das 17 Jahre her ist. Aber soll mal jemand sagen, dass Werbung nicht wirkt? Wenn es 17 Jahre hält, dann hat die Werbung das Ziel erreicht. Iss einen Snickers, wenn dich der Hunger packt. Ich habe keine Snickers, aber ich glaube, ich habe hier eine Stärkung für jemanden, der es braucht. Zwei habe ich noch, wenn jemand am Verhungern ist. Was machst du, wenn dich der Hunger packt? Ich meine nicht nachts, wenn wir nochmals am Kühlschrank vorbei müssen oder an der Schokoladenschublade, sondern was mache ich, wenn mich der Hunger in meiner Seele packt? In meinem inwendigen Menschen sich ein ungestillter Hunger breit macht, eine Sehnsucht nach Sicherheit vielleicht in diesen Tagen. Nach Verlässlichkeit, nach Sinn, nach Liebe, nach Geborgenheit. Was machst du, wenn dich der Hunger packt? Und meine These, mit der ich einsteige, ist folgende. Du kommst nicht an Bethlehem vorbei, wenn dich der Hunger packt, wenn du Hunger hast. In der heutigen Predigt steigen wir dort ein in Bethlehem. Ich weiß, es ist nicht Weihnachten. Wir steigen ein in Bethlehem, an einem Ort, der übrigens übersetzt lautet Haus des Brotes, im Brothaus. Das Arabische übersetzt mit Haus des Fisches. Das ist beides zulässig, ich bleibe lieber beim Brothaus. Haus des Brotes. Dort steigen wir ein, bei dem Ort, wo das Grundnahrungsmittel zu Hause ist, wo es das Brot des Lebens gibt. Und hoffe, dass wir fortan den Namen Bethlehem nur noch so übersetzt hören. Haus des Brotes. Wir befinden uns in Bethlehem ungefähr zur Zeit Samuels, der Richter. Und das Haus des Brotes, dieses Brothaus, gleicht einem leer gekauften Laden. Wir wissen noch nicht ganz, was es wirklich bedeutet, aber etwas davon spüren wir. Aber damals in Bethlehem fehlte nicht nur WC-Papier und Budgetnudeln, sondern es fehlte alles. Es war Hungersnot. Es war Hungersnot. Es gleichte einer leeren Vorratsdose und die Bewohner leiden an einer riesig großen Hungersnot im Haus des Brotes. Und wo immer Menschen Hunger leiden, Not haben, suchen sie einen Ausweg. Ich glaube, das probieren wir ja selber auch. Und bis zum heutigen Tag sind viele Menschen, ganze Völker unterwegs, weil sie Hunger haben. Und ohne übergriffig zu werden, ich glaube, wir in diesen Gebieten, wo wir wohnen, haben wahrscheinlich wirklich existenziellen Hunger, wenn ich sagen kann, noch kaum erlebt. Vielleicht wissen wir es noch von Eltern, Großeltern. Dieser Text, den wir ansehen aus dem Buch Ruth, könnte eine Anleitung sein, eine Leitung, wie wir mit Hungernden, tatsächlich real Hungernden, vielleicht auch geistlich Hungernden, umgehen, wie wir mit geflüchteten Menschen umgehen, mit Menschen, die uns fremd sind, manchmal auch befremdlich. Das Fremde ist manchmal auch befremdlich. Wieso machen die eigentlich nicht? Und so weiter. Das Buch ist für die Israeliten, wie auch für uns, ein Stück weit Zeugnis, Anleitung auch, wie wir mit Fremden, mit Menschen in Not umgehen. Darauf werde ich heute nicht eingehen, aber unter diesem Aspekt finde ich das Buch Ruth ganz spannend. Wie gehen wir mit Fremden um? Die Begebenheit, die wir heute betrachten, steigt dort ein, wo es im Haus des Brotes eine Hungersnot ist. Und ich lese aus dem Buch Ruth, Kapitel 1, die einige der ersten Verse, vielleicht bis Vers 7. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande, und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephraiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie in das Land der Moabiter kamen, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Opa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, und die Frauen blieben zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren Schwiegertöchtern, die Naomi, und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte im Moabiterland erfahren, dass der Herr sich seines Volkes angenommen hat und ihnen wieder Brot gegeben hat. Und sie gingen aus von dem Ort, wo sie gewesen waren, sie und ihre beide Schwiegertöchter mit ihr. Bis hierher. Vielleicht ist die heutige Predigt Anlass, das ganze Buch mal wieder zu lesen. Ein erster Gedanke für heute Morgen: Mensch, wo gehst du hin, wo gehe ich hin, wo gehst du hin, wenn dich der Hunger packt? Und ich meine eben nicht den Kühlschrank. Wo gehe ich hin, wenn mich der Hunger packt? Wiederholt, immer wieder berichtet die Bibel, insbesondere im Alten Testament, von Hungersnöten. Ich zähle einige auf, ist nicht vollkommen. Abraham, wegen einer Hungersnot nach Ägypten zog. Isaac, der zu Abimelech reiste und der Warnung von Gott an ihn, zieh nicht herab nach Ägypten, sondern bleibe dort in dem Land, wo ich es dir sage. Gehe nicht nach Ägypten. Inhalt der Josefs Geschichte. Hunger, ein großes Thema. Und wenn Josef der Vorläufer, ein Prophet auf Jesus war, dann wird hier schon deutlich, hungernde Menschen werden nur bei Christus satt. Bei Jesus ist genug. Bei Jesus, den die Menschen verkauften, quälten, aber der durch seine Auferstehung zum Retter, zum Erlöser wird und sich als Auferstandener erweist, als wahrer Messias. Zurück zum Haus des Brotes, zu Bethlehem, in dieser Zeit der Naomi. Eine große Hungersnot. Allgemein steht das Verhängen von Hungersnöten und das Sättigen von Menschen in Gottes Macht. Das wird immer wieder berichtet im Alten Testament. Positiv ist Gott der, der den Hungernden sättigt, der das Leben in der Hungersnot erhalten will. Kriege, menschliche Gewalt sind Gründe für Hungersnöte. Wohl bis heute. Und eine Gier, dass die einen nicht genug haben und die anderen immer noch weniger haben. Und die Hungersnot, besonders im Alten Testament, hat häufig ihren Grund entweder in der Verfehlung, in der Schuld, in der Sünde eines Einzelnen, der nicht auf Gott gehört hat, oder in einem kranken, gottlosgelösten System mit falschen Königen, mit falschen Priestern und so weiter und so fort. Oft geht die Androhung einer Hungersnot oder das Erleben einer Hungersnot einher mit Schwert, Pest und Hunger. Also Krieg, Krankheit und Hunger. Und nach dem Wort Jesu wird es nicht das Vorhandensein dieser Dinge, sondern die Zuspitzung dieser Dinge werden Geburtswehen sein der neuen Welt. Aber wir sollen angesichts von Krieg, Hunger, Krankheit nicht erschrecken, sondern aufsehen. Unser Haupt erheben, weil Jesus kommen wird. Es ist unbestritten, dass Jesus wiederkommen wird. Aber ich verweigere mich allen Spekulationen, die auch jetzt kursieren, ob es jetzt sofort oder gleich oder noch nicht gleich ist. Diese Frage müssen wir uns nicht stellen. Jesus sagt, der Vater weiß es. Wenn ihr die Wehen seht, erhebt eure Häupter. Ich werde kommen, ich komme zum Ziel. Das ist das Versprechen von Jesus. Lasst den Kopf nicht hängen. Schaut auf mich und ich komme zum Ziel. Ob das heute ist oder später, das ist nicht unsere Verantwortung. Und ich möchte nicht darüber diskutieren. Aber wir sollen unser Haupt heben. Auf Jesus, der Herr ist. Wir haben es gesungen. Ich habe heute wieder etwas mehr gemerkt, was wir gesungen haben, wie auch schon. Ja, vielleicht geht es euch auch so. Der regiert, der besiegt, der zum Ziel kommt. Er hat den Seinen, weder seinen Zuhörern, Jesus damals, noch uns als Nachfolgern, er hat nie versprochen, dass wir keine persönlichen Nöte haben oder dass keine weltbewegende Nöte geben wird. Das hat Jesus nicht versprochen. Aber er hat versprochen, dass er bei uns ist und dass er zum Ziel kommt, dass er der Herr bleibt, dass ihm nichts aus der Hand fällt und es kaputt geht. Wir sollen auf ihn sehen und unser Herz ihm zuwenden oder zuwerfen vielleicht. Manchmal geht das fast besser so, zuwerfen. Wir stellen fest, von Hungersnöten in der Bibel wird vielfach, nicht immer, aber immer wieder auch mal der Ruf deutlich, wie steht es um unsere Gottesbeziehung. Kehrt um, tut Buße und so weiter. Elimelech, dessen Name ein Bekenntnis ist, es heißt, Gott ist der Herr. Schöner Name, finde ich. Aber er fragt in seinem Hunger nicht nach Gott. Auf jeden Fall ist es nicht überliefert. Er fragt nicht, was soll ich jetzt tun, sondern er geht. Er geht. Ich möchte es nicht verurteilen sagen, sondern feststellen, er geht. Er geht weg aus der Situation. Elimelech geht weg vom Brothaus, das zwar leer ist, aber das Gott auserwählt hat, hier ist mein Brothaus, hier sorge ich für meine. Und er geht weg. Verständlich, sag's nicht überheblich. Und Menschen haben ganz unterschiedlich reagiert. Gott hat ganz unterschiedlich, ist er mit Menschen umgegangen in Hungersnöten. Bleib, geh nicht nach Ägypten und so weiter und so fort. Bei Elimelech ist nicht bezeugt, ob er Gott in dieser Situation gesucht, nach dem Weg gefragt hat. Wir wissen es nicht. Aber es klingt etwas Bemerkenswertes für mich an. Er geht aus dem Haus des Brotes, er geht weg von dem Ort, wo Gott gesagt hat, hier sorge ich für die Meinen, und geht weg. Er geht in seiner Erfahrung des Mangels von dem Ort weg, wo Gott gesagt hat, hier stille ich mein Volk, hier stille ich die Bedürftigen. Er geht in ein fremdes Land, dessen Bewohner Götzen anbeten, in ein Land, das nicht vom lebendigen Gott geführt, sondern von nichtigen Götzen unterdrückt und versklavt wird, zu den Moabitern, und geht dorthin, erwartet dort, dass er satt wird. Menschlich verständlich, keine Frage. Aber es ist eben nicht nur so, dass Elimelech einfach in ein anderes Land geht zum Einkaufen, wie wir vielleicht entweder in der Schweiz oder in Deutschland oder in Frankreich einkaufen. Sondern er begibt sich aus dem Lebensraum, den Gott ihm gegeben hat. Er geht aus dem Ort, wo Gott gesagt hat, ich sorge hier, geht er heraus in ein Gebiet, das anderen nichtigen Götzen unterstellt ist. Er geht weg aus der Gottesbeziehung in eine Götzenbeziehung. Und er gleicht vielleicht vielen Menschen, auch uns Menschen, die in ihrer Not mancherlei Ort suchen, damit doch unsere Not gestillt wird. Not nach Sicherheit, Not in Krankheit, Not überhaupt. Wir suchen es bei Menschen, die Brot versprechen, die Linderung von Schmerzen versprechen, Sicherheit, so Instantlösungen, in unsicheren Zeiten musst du nur so und so machen, dann hast du es im Griff. Wohin gehe ich, wohin gehst du mit deiner Not? Deinem Hunger, deiner Sorge, wohin gehst du, wohin gehe ich? Elimelech steht da auch ein Stück weit als Vorläufer, als alttestamentliches Vorbild für etwas Ähnliches, was bei dem Sohn formuliert ist, den wir den verlorenen Sohn nennen. Der weggeht vom Vaterhaus, das Leben sucht in der Fremde, nicht im Vaterhaus, nicht im Brothaus. Der das Lebensglück sucht und doch nicht findet. Elimelech sucht für sich, seine Frau, seine Söhne in Moab eine gesicherte Zukunft. Wer kann es ihm verwehren? Ich glaube niemand. Und das fremde Brot wird sie kurzfristig sättigen, aber es hat ihnen auch das Leben gekostet. Warum auch immer, das wissen wir nicht. Nicht einmal seine natürlichen Kinder sichern den Fortbestand seines Namens. Er hat keine Zukunft. Und Kinder waren im Alten Testament der Inbegriff, ich habe eine Zukunft. Inbegriff von Unsterblichkeit, ich lebe in meinen Kindern weiter. Er hat keine Zukunft. Darin sind sich Zeugnis von Elimelech und vom verlorenen Sohn einig. In der Fremde, fern vom Brothaus, vom Vaterhaus, gibt es keine Zukunft. Flehe ich in meiner Geborgenheit zu Gott oder nach Moab? Ich glaube, Moab kann verschieden verstanden werden. Vielleicht ist es gegenwärtig eine gewisse Art von Medien zu informieren. Ich mag das Wort informieren schon fast nicht. Tageszeitungen, die berichten. Viele Menschen, vielleicht auch wir, hängen täglich an den Medien, an den Lippen, um das Neueste zu erfahren in unserem Hunger nach Sicherheit. Wir ernähren uns mit Worten, aber die stillen unseren Hunger nicht. Die geben uns keine Sicherheit. Vielleicht vergeht einen Moment lang das Hungergefühl und nachher ist der Hunger noch größer. Flehe ich mit meinem Hunger nach Unsterblichkeit zu Gott oder nach Moab, zu Menschen, die den lebendigen Gott nicht anbeten? Erwarte ich von Menschen, dass sie mir sagen, wie ich es im Griff habe? Oder vertraue ich mich Gott an, der gesagt hat, ich habe es im Griff? Es ist weise, unseren Verstand zu brauchen, stelle ich nicht in Frage. Aber erwarte ich letztlich vom Verstand, vom menschlichen Wissen, Sicherheit oder von Gott? In meiner Weiterbildungszeit in Berlin, ich war also nicht nur im Mall of Berlin, in diesem großen Einkaufshaus, aber ich musste, wollte, sollte natürlich auch gehen, im Europas größten Einkaufszentrum. 270 Geschäfte unter einem Dach. Shopiland hat 83, dass ihr einen Vergleich habt. Und hier habe ich mit meinen Augen, mit meinem Herzen etwas davon gespürt, wie Menschen einen Hunger sättigen wollen und nicht satt werden. Dass sich Menschen etwas Gutes tun wollen mit Konsumieren und mit vollen Taschen und wahrscheinlich genauso mit leeren Herzen nach Hause gehen. Menschen, die außerhalb Bethlehems versuchen, den Hunger zu stillen. Ich mache einen Vergleich. Vielleicht ist er zu zugespitzt, aber ich mache es trotzdem. Menschen, die außerhalb von Bethlehem den Hunger zu stillen versuchen, sind wie Meerestiere, die Plastik fressen und nicht satt werden. Ich sage nicht, dass ihr Robben seid oder Walfische. Aber verstehen wir das Bild, das scheinbar satt macht, aber nicht wirklich. Wo verspüren wir es? Dann kehren wir doch um, verweilen wir in Gottes Gegenwart und fliehen wir nicht dorthin, wo es Sklaverei, Traurigkeit und Tod gibt im Land Moabs. Gehe nach Bethlehem und nicht nach Moab. Das zweite noch, Jesus, das Brot des Lebens, das aus Bethlehem kommt. Also ich weiß ja nicht, ob Gott Humor hat, ob man das so sagen kann. Aber manchmal spüre ich etwas davon, ja, von Gottes Humor, von Gottes Weisheit, dass zumindest bei mir etwas ein Lachen aufs Herz bringt oder aufs Gesicht. Was ist es für Humor, dass in Bethlehem, in dem Ort, der Brot, Haus des Brotes heißt, Jesus zur Welt kommt? Also es hätte ja viele Orte gegeben, in denen Jesus auf die Welt kommen könnte. Genau dort. Das Land oder die Stadt wurde so benannt, viel vor Jesus. Also das ist nicht menschlich aufgeschrieben. Neutestamentlich wissen wir, das Brothaus Gottes Bethlehem, da ist etwas Einzigartiges passiert. Gott wurde Mensch. Der Sohn Gottes wird Mensch, auf dass wer zu ihm kommt, nicht mehr hungern und dürsten wird. Naomi hat übrigens im Moabiterland von der Heimat gehört, die Hungersnot ist vorbei. Gott hat sich wieder zugewendet. Gottes Segen ist wieder erfahrbar, auch im Brot. Und auch wir vernehmen es, dass was in Bethlehem geschehen ist, Gott hat sich uns gnädig zugewendet, in Bethlehem, mit Jesus. Kehr um, komm nach Bethlehem. Irgendjemand hat der Naomi die gute Nachricht aus Bethlehem gebracht, ich weiß nicht wer, und sie kehrt um. Diese gute Nachricht ändert ihr Schicksal im fremden Land. Das ganze Buch Ruth ist ein Buch der Rückkehr nach Hause. Ihr Weg beginnt mit dem Hören der guten Botschaft. Und ich glaube, das ist die Herausforderung auch für uns. Sagen wir die gute Botschaft weiter. Da bei Jesus, dort wird Hunger gestillt. Ich habe noch überlegt, was hat eigentlich Naomi mit ihren Schwiegertöchtern verbunden? Ja, die Familie, aber die ist weggefallen plötzlich. Ja? Die gemeinsame Not. Die Geborgenheit des gemeinsamen Erlebnisses, wir sind alle arm dran, komm, wir bleiben zusammen, das hat sich verbunden. Aber sie haben auch Unterschiede. Naomi entscheidet sich, aus der Geborgenheit des gemeinsamen Schicksals auszutreten und nach Hause zu gehen, umzukehren. Und Ruth mit dir. Eine ihrer Schwiegertöchter, die Orpha, die geht nicht mit. Es gibt immer wieder Menschen, mit denen gehen wir ein Stück weit Lebensweg, manchmal auch Leidensweg. Aber wo wir uns umkehren und nach Hause gehen zum Brotweg, da kommen Menschen manchmal nicht mit. Das ist schmerzlich. Wir können vieles mit Menschen teilen, aber wo es um den Weg zu Christus geht, werden nicht alle mitkommen. Hier sogar bis in die Familie hinein oder Schwiegerfamilie Ob das einfach ist, weiß ich nicht. Ohne vorschnell die Flinte ins Korn zu werfen oder Menschen die Liebe zu kündigen. Es geht mir nicht um die Liebe zu kündigen. Es gibt manchmal Wege, die wir alleine gehen müssen. Oder Menschen, die nicht mitkommen, bei ihrem Wort nehmen müssen. Wir können weiter Zeugnis sein. Ich bin überzeugt, die Naomi hat so gelebt, dass Glaube erkennbar war. Die Ruth hat es von ihr gelernt. Ich denke, die Orpha hat es genauso gesehen und gehört. Wir wollen Zeugnis geben, aber Umkehr kann nicht überstülpt werden. Wir wollen weiter Zeugnis sein. Naomi steht für den Menschen, der umkehrt und von Jesus, von Gott angenommen wird. In Ruth 2, Vers 2 heißt es, Ruth, aber die Moabiterin, sagte zu Naomi, lass mich aufs Feld ziehen und Ähren auflesen zurück, in dessen Augen ich Gnade gefunden habe. Ruth, diese Schwiegertochter, ist sich bewusst, sie kann nur auf Gnade hoffen. Sie kann nichts einfordern. Sie hat verschiedene Probleme, Makel. Sie ist Frau. Sie ist verwitwet und kinderlos. Sie ist nicht nur eine fremde Frau, sondern eine Moabiterin. Das waren die Hinterletzten. Und sie hat nichts mehr in die Waagschale zu werfen, dass man ihr etwas Gutes tun müsste. Sie kann nur auf Gnade hoffen. Und sie erwartet Gnade. Sie ist sich bewusst, ich kann nur auf Gnade hoffen, dass ihr Leben noch am Leben bleibt. Sie kann nur hoffen, dass sie auf jemanden trifft, der mit ihr gnädig ist. Ich glaube, darin sind wir ähnlich vor Gott. Wir können auf Gnade hoffen und sie ist uns zugesagt in Jesus Christus. Wie groß war die Gnade, die Ruth in Bethlehem erfahren hat? Ich greife ein bisschen vor. Sie war die Letzte in der Hierarchie. Ein Mensch, der keine Hoffnung hatte auf irdische Zukunft, auch nicht auf leibliche Kinder. Auf Versorgung im Alltag, auf AHV und so weiter und so fort. Und sie wird angenommen in Gnade durch den Boas, den Löser, den Vorläufer des Erlösers von Jesus. Sie, die keine Hoffnung hatte, wird zur Urgroßmutter vom König David. Ich weiß nicht, wer von euch Urgroßmutter ist, aber sie wurde zur Urgroßmutter von König David, Vorfahrin von Jesus und bekam so eine geistliche Zukunft, sogar eine leibliche bis hin zu Jesus. Fliehen wir zu Jesus und erwarten wir von ihm Gnade, er hat sie uns gegeben. Ich schließe ab, werde vielleicht ein anderes Mal noch über die Ruth weiterdenken, aber heute schließe ich ab. Du kommst, ich komme nicht an Bethlehem vorbei, wenn du Hunger hast. Nur bei Jesus wird dein Hunger nach Sicherheit, nach Liebe, nach Annahme, nach Segen, nach Leben gefüllt. Lass mich beten. Danke dir für dieses Beispiel. Für dein Handeln, dein Rufen. Jesus, und ich danke dir, dass wir bei dir sein dürfen und zu dir hinfliehen können. Hilf, dass unser Herz, unsere Füße bereit sind, den Weg zu dir zu gehen und bei dir zu bleiben. Halt uns du bei dir und schenk, dass wir anderen von dir bezeugen, dass bei dir Hunger gestillt ist. Dass bei dir Geborgenheit ist. Nicht in einer falschen Art und Weise, dass wir den Menschen drohen, ihnen Angst machen, sondern sie einladen zu dir. Mach uns getrost durch dein Wort in dieser Zeit. Ich danke dir für deine Zusage, dass Gnade und Treue uns nicht verlassen sollen. Du stehst dazu. Amen. Wir singen miteinander ein Lied. Ich tue heute Kollekte ansagen. Wir verzichten aus aktuellem Anlass, Körbli dort 3 zu geben. Ich bitte euch, die wettet und könnt, eine Kollekte einzuwerfen, das beim Opferstock zu tun. Ich will danken dafür und beten. Danke, dass du für uns sorgst. Danke, dass du uns sättigst. Danke, dass du, grosser Schöpfer, für uns als deine Geschöpfe sorgst. Und auch wenn es ein Zeit oder das andere in unserer Zeit in Bewegung ist, so hast du bis jetzt Wort gehalten. Und du wirst weiter Wort halten. Du wirst sorgen für uns. Danke dir vielmals. Und wir wollen von dem, was du uns anvertraut hast, auch wieder geben, damit dein Reich, das Botschaft, dass du dich gnädig zuwendest, kann weitergehen. Danke, dass du Bedarf und Bedürfnis kennst von uns persönlich, aber auch von der Gemeinde. Und danke dafür alles, was immer wieder zusammenkommt, über Kollekte, anderen Wegen, für jedes, was sich beteiligt, auch mit Gebet, mit praktischer Arbeit. Danke dir vielmals. Jesus Christus, ich möchte dich auch bitten für Kinder, die im Moment in einer besonderen Situation sind und die Eltern von ihnen. Schenk und erhalt du Frieden. Schenk und erhalt du Gesundheit und gute Ideen, die Zeit sinnvoll und auf eine gute Art und Weise zu gestalten. Wir segnen alle Kinder, die immer wieder hier ein- und ausgegangen sind und wieder werden gehen. Ihre Eltern, die Leute, die auf sie aufpassen, wir segnen sie in deinem Namen. Und dass das, was du in ihre Herzen eingelegt hast, Frucht bringt zu deiner Zeit. Amen. Amen. Philipp, kannst du bitte schnell führen? Du hast noch eine Information, Anliegen.
Ich möchte noch einen lieben Gruß ausrichten vom Hanni Fankhauser. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Ich weiss, die einen oder anderen von euch wissen wahrscheinlich, was sie hatte. Sie hat vor einem guten Monat einen Unfall gehabt in der Skiferie und hat die Schulter vertätscht. Und sie war eine Woche im Spital, ist operiert worden und ist am Freitag hat sie wieder heim können. Sie hat sich ein paar Sehnen angerissen, abgerissen, etwas Muskeln beschädigt und ist jetzt ziemlich eingeschränkt mit dem Arm, der Hang auf der einen Seite für mehrere Wochen und der ganze Wiederaufbau geht auch dann ein paar Monate letztendlich. Genau. Sie gibt liebe Grüße und ist natürlich dankbar auch für eure Gebetsunterstützung weiterhin. Genau, das als kleiner Gruß von ihr. Merci vielmals.
Sie und andere freut sich über Unterstützung, denken einfach auch daran, wie intensiv dass man im Moment sich soll wirklich besuchen soll und tun euch absprechen mit den entsprechenden Leuten. Ja. Ich komme zu den Wocheninformationen, ich tue abschliessend dann für die Kranken arbeiten. Wocheninformationen nach heutigem Wissensstand. Dienstag Bezirksratssitzung, am Donnerstag Gespräch über die Bibel und das Leben. Wir haben Schuppelette Menschen dort, wo wir gut auseinandersitzen können, hier im Saal. Manchmal ist das Kleinsein bald das Grösste in der heutigen Zeit. Nach heutigem Wissen werden wir uns dort treffen, am 14:30. Nächsten Samstag Morgengebet, nächsten Sonntag am 9. Gottesdienstgebet im Sonntagsschulzimmer im Moment. Das hilft, wenn man dort zusammenkommt für das Gottesdienstgebet. Nächsten Sonntag Gottesdienst, so Gott will und wir leben, aber ohne Abendmahl. Auch da gehen wir den Empfehlungen einfach nach, dass man im Moment kein Abendmahl feiert. Ich möchte euch aber Mut machen, feiert doch dort, wo ihr seid, als Hausgemeinschaft. Oder mit denen, die ihr euch immer wieder mal trefft, feiert dort Abendmahl. Es muss nicht ein Pfarrer dabei sein, es muss nicht eine feste Liturgie sein. Habt Mut und Zuversicht und probiert auch dort, wo ihr seid, das so zu leben. Es hat die Einladung draussen für die Bezirksversammlung. Nehmt sie doch mit, dass der Böstler sie nicht euch muss hinterhertragen. Dann möchte ich euch bitten, dass wir für das Gebet aufstehen, wenn es möglich ist, und dann abschliessend noch ein Lied singen. Jesus, du kennst die Kranken mit Namen. Wir haben vom Hanni gehört. Wir wissen von anderen, wo es ganz akut krank sind oder seit Jahren, seit Jahrzehnten. Jesus, wir wissen, dass die Zeit wird kommen, wo du uns ein neues Leben wirst geben, wo nicht mehr krank wird. Wir wissen, dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Und gleichzeitig bitten wir, dass dort, wo es möglich ist, wo Menschen krank sind, an ihrem jetzigen Leben, dass du sie anrührst, dass du sie wiederherstellst, dass der Schmerz linderst und neue Hoffnung auf dich gibst. Schenk du Geduld, dort, wo es gilt, auf dich zu warten und bis Sachen zusammenwachsen. Schenk Geduld im Miteinander, wo man aufeinander angewiesen ist, dass dein Friede bestehen bleibt. Jesus, wir bitten dich für alle Kranken, wir bitten um Trost und um Heilung, bist du denen näher, die leiden, auch den Sterbenden. Bitte tröst die, die auch jetzt in der gegenwärtigen Situation trauern. Schenk auch den Ärzten, den Forschern, Weisheit, Energie, allen Pflegeberufen, die mit anderen zu tun haben, die nötige Kraft und Schutz. Schenk du Besonnenheit für unsere Politiker, aber auch uns den Willen, uns in einem guten Mass ein- und unterzuordnen. Ich bitte für die, die in Panik sind, die, die von Angst überwältigt sind, um Frieden mitten im Sturm und um eine klare Sicht. Für die, die Angst haben, es sei ein grosser finanzieller Schaden, der auf sie zukommt. Ich bringe dir die, die bereits in Quarantäne sind, die einsam sind und sich so fühlen, die auch niemand umarmen können. Berühr du ihre Herzen mit deiner Geborgenheit. Danke, dass du uns begleitest. Wir gehen unter deinem Segen weiter. Danke, dass du für uns sorgst. Geh hin im Namen vom Dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er wird sorgen für dich. Geh hin, bis dass wir uns wieder sehen oder bis dass Jesus Christus wiederkommt. Der Friede von Gott bewahre eure Herzen und Sinne. Jesus Christus. Amen. Wir singen ein Abschlusslied, ein Ausgangslied noch miteinander. Merci euch für das Leiten in reduzierter Form. Danke vielmals für euren Dienst an uns.